23. Kapitel Confessione Geständnis. Dreiseenbroich glich einer Geisterstadt. Die restlichen Bewohner hatten sich hinter das Burgtor und in den Wehrhof zurückgezogen, was ihnen Schutz garantierte. An der Burg angekommen, wurde auch hier ein großes Wiedersehen zelebriert. Der Freiherr war lebend zu seiner Familie zurückgekehrt. Der Anblick des wärmenden Feuers im Kamin ließ mich den Göttern meinen Dank sagen. Fähige, heilende Hände versorgten meine Wunden und die meiner Freunde. Kyrannos hatte ich bald darauf aus den Augen verloren. Serra von Myrantes kam zu Trogerik und mir, als sich der Willkommenstrubel beruhigt hatte. Sie war in der Burg geblieben, gemeinsam mit dem Major Domus Boxbansen. Sie befragte uns nach dem seltsamen Verhalten von Kyrannos und ich erklärte ihr die Umstände. Ich war der Meinung, unseren Freund in Frieden zu lassen, damit sich dieser seinen Gedanken und seiner Trauer hingeben kann. Ihn nun zu stören, würde nichts bringen. Kurz darauf, als Serra von Myrantes uns verlassen hatte, schlief ich auf dem Boden vor dem Kamin ein. Gegen Mittag erwachte ich. Meine Glieder schmerzten und der Boden war nicht wirklich bequem gewesen. Reges Treiben herrschte in der Burg. Verbände, Essen und Wasser wurden nach draußen getragen. Bannerträger Galdifei betrat das Innere der Burg. Der Kampftrupp war also zurückgekehrt. Bevor Ser Galdifei die Burg wieder verließ, bat er mich, saubere Verbände zu besorgen und diese nach draußen zu bringen. Natürlich kam ich der Bitte nach. Gemeinsam mit einem Waffenknecht sammelte ich Verbände aus dem Lager der Burg. Der junge Mann erzählte mir, was er über den Angriff auf den Turm der Briganten wusste. Demnach hatten sich die Malefikanten gut verschanzt. Mit Morkas Hilfe hatten sich die Goblins gegen ihre Unterdrücker gewandt. So wurden die Räuber besiegt und alle, die sich ergaben, noch vor Ort gehängt. 4 der ausgerückten Kämpfer hatte der Herr Boron jedoch zu sich gerufen. Darunter auch den Schulzen Oskar, was mich traurig stimmte. Ein Sieg, der seinen Preis gefordert hatte. Gemeinsam mit Trogerik verließ ich, bepackt mit Verbänden und Wasserschläuchen, den vorgelagerten Wehrhof. Dort sahen wir den Bannerträger im Gespräch mit Kyrannos, der immer noch niedergeschlagen wirkte. Ser Galdifei verabschiedete sich, als wir uns zu den beiden gesellten, und so waren wir wieder zu dritt. Von Kyrannos erfuhren Trogerik und ich, dass Faruk erschöpft in unserem gemeinsamen Zimmer im Hof schlief. Da mir der Trubel auf dem Wehrhof zu viel wurde und ich das Bedürfnis verspürte, meinem Freund Kyrannos zu helfen, bot ich ihm an, mit ihm zu beten. Zunächst lehnte er ab, mit der Begründung, dass die Orte, an denen die Menschen zu beten pflegten, für ihn nicht relevant waren. Ich ließ nicht locker und bot an, mit ihm zu einer von ihm gewählten Lokalität zu gehen. Wo auch immer Kyrannos beten wollte, ich würde ihn begleiten. Überraschend schnell lenkte er ein und sagte, dass er zur örtlichen Schmiede wolle, um dort an der Esse zu beten. Ich freute mich sehr, dass sich Kyrannos derart öffnete und meine Begleitung zuließ. Trogerik wollte zum Summen gehen, da er noch einige Dinge mit ihm zu besprechen hatte, und so trennten wir uns. Zunächst zögerte ich, den in sich gekehrten Kyrannos anzusprechen. Doch auf die Gefahr hin, von ihm stehen gelassen zu werden, wandte ich mich an ihn. Ich sprach ihm mein Vertrauen aus und versuchte ihn darin zu bestärken, das Richtige getan zu haben. Kiranos war in der Tat ein besonnener und gewissenhafter Mann. Hätte es einen besseren Weg gegeben, die Dinge anzugehen, dann wäre Kiranos diesen Weg gegangen. Meine Worte schienen Kiranos ein wenig zu helfen, und wir schwiegen den restlichen Weg zur Schmiede. Dort angekommen, wurden wir Zeuge einer herzerwärmenden Szene. Der Schmied, gerade zurückgekehrt aus dem Kampf gegen die Malefikanten, umarmte seine Frau und Kinder, die voller Freude und sichtlich ergriffen waren, ihn gesund wiederzusehen. Als wir bemerkt wurden, war ihm das wohl peinlich, weshalb er sich kurz sammelte und uns fragte, was unser Begehr war. Wir trugen unser Anliegen vor und der Schmied gewährte uns Zugang zu seiner Esse, die Kiranos lediglich neu entfachen musste. Der anwesende Schmied war geehrt, dass ein Zwerg seine Schmiede anfeuerte, und wurde nicht müde, uns für unsere Mühen zu danken, die Briganten und ihre finsteren Machenschaften zu stoppen. Als uns der Schmied allein gelassen hatte, betete ich leise vor dem warmen Feuer und lauschte gespannt der wundervollen Sprache der Zwerge, in der Kiranos seine Gebete ins Feuer sprach. Ich wagte es nicht, ein Wort zu sagen und genoss diesen magischen Moment, an dem ich mir sicher war, dass uns die Götter wahrlich nahe waren. Am Abend lud der Freiherr Adumar von Jaquiblik Cipolja zum Festessen und ließ uns Ehrenplätze an seiner Tafel einnehmen. In einer ergreifenden Rede dankte uns der Freiherr für den Einsatz und nannte uns Vorbilder. Des Weiteren bewies der Liebfelder sein politisches Geschick und bestärkte die Bewohner der Freiherrschaft Dreiseen, ihren Glauben auszuüben. Er sei derjenige, der sich an die örtlichen Bräuche und Vorgehensweisen anpassen müsse und nicht andersherum. Als das Essen beendet war und sich die meisten Gäste zurückgezogen hatten, versammelten wir uns zu viert vor dem großen Kamin, um die Geschehnisse zu rekapitulieren. Faruk übernahm als erster das Wort, und was er uns erzählte, ließ mich mit vielen Fragen und großem Interesse zurück. Faruk betonte, den Zwölfen dankbar zu sein, uns getroffen zu haben und uns als treue und fähige Kumpanen schätzen gelernt zu haben. Für mich überraschend erklärte er, aufgrund von Unsicherheit unehrlich zu uns gewesen zu sein. Er gab zu, kein Gesandter der Mada Basari zu sein, sondern ein Flüchtiger. Er hatte zwar eine Kaufmannslehre begonnen, diese jedoch aus dramatischen Gründen abgebrochen. Faruk wurde im Armenviertel Barburins geboren, als, wie er betonte, nutzloser vierter Sohn. Seine Kletterfähigkeiten hatte er vom Training an den Steilklippen des Barun Ula, damit er kleinere Botengänge schneller als jeder andere erledigen konnte. Eine Kauffrau namens Palmyra wurde so auf ihn aufmerksam und nahm Faruk als Schüler auf. Seine Glückssträhne endete abrupt, als Dimiona das Morgulat Oron ausrief und mit Hilfe dämonischer Unterstützung ihre Schreckensherrschaft begann. Vor nicht mehr als 3 Monaten kam heraus, dass Faruks Lehrmeisterin eine Spionin der vermaledeiten Dimiona war und all ihre Vergehen auf den wehrlosen Faruk schob. Niemand würde dem jungen Arania Glauben schenken, und so entschied er sich zur Flucht. Zunächst wollte er Gareth erreichen, wo es jedoch nur so von Flüchtlingen aus den Schwarzen Landen wimmelte, dass Faruk weiter nach Westen zog, bis er uns traf. An Kiranos und Trogerik gewandt, fuhr Faruk fort. Es war den beiden wohl aufgefallen, wie behende und schnell er sich im Turm der Briganten bewegt hatte, und lieferte nun auch eine Erklärung dafür. In Faruks Familie existiert eine übernatürliche Begabung, die sich mal mehr, mal weniger ausgeprägt zeigt. Seine Großmutter, Hani Greiber Sabagerion, soll eine Djinn-Geborene gewesen sein. In Momenten von Aufregung und Anstrengung soll sich diese übernatürliche Gabe immer wieder zeigen. Nachdem Faruk zu Ende erzählt hatte, herrschte Ruhe. Keranus durchbrach diese, reichte Faruk die Hand und dankte ihm für seine Ehrlichkeit. Er freute sich, die Freundschaft mit Faruk zu erneuern. Dieses Mal mit begründetem Vertrauen und dem Wissen, dass der Aranier gute Gründe für seine Verschwiegenheit hatte. Trogerik und ich sprachen Faruk auch unser Vertrauen aus und dankten ihm für die Offenheit. Faruk hatte den Forscher in mir erweckt. Von Djinn-Geborenen hatte ich noch nie etwas gehört und wollte mehr darüber erfahren. Faruk selbst wusste nur sehr wenig, außer dass seine übermenschlichen Fähigkeiten unkontrolliert auftraten. Um den emotionalen Faruk nicht zu überfordern, legte ich meine Fragen beiseite und wir gingen gemeinsam zu unserem Lager im Hof außerhalb der Burg. Nun werde ich meine Feder beiseite legen und mich zur Ruhe begeben. Ein aufwühlendes und pikantes Abenteuer liegt hinter uns. Und meine Freunde entpuppten sich als äußerst interessante Personen. Keranos gibt sich stets überlegen und selbstsicher. Die Erlebnisse im Düsterwald haben eine komplett andere Seite von ihm zutage gefördert. Ein zerbrechlicher, von Zweifeln durchzogener Mann schlummert in ihm. Ich bin besorgt und erleichtert zugleich ob dieser Entwicklung. Trogerik, den ich als abergläubischen und weltfremden Mann kennenlernte, hat sich als fähiger Überlebenskünstler und reflektierter Beobachter entpuppt. Seine Expertise in vielen Dingen schätze ich sehr. Und vieles, was ich als Aberglaube tituliert habe, birgt eine mysteriöse Realität, die mich besonnener bezüglich solcher Vorurteile werden lässt. Ich selbst habe auch viel über mich gelernt. Noch nie fand ich mich in derart delikaten Situationen wieder. Wie ich letzten Endes handelte, hätte ich nicht vorhersagen können. Avis hat mich in der Tat gesegnet, genauso wie meine Freunde. Faruks Entwicklung ist sicherlich die spannendste. Ich hoffe, mit seiner Hilfe mehr über die Djinn-Geborenen herausfinden zu können und ihm somit zu helfen. Vielleicht finden wir eine Möglichkeit, diese Macht zu kontrollieren. Das war der Kaleano-Chroniken dritter Teil. Im Bann des Eichenkönigs.